Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Check. Auch im Jahr 2026 sind wir natürlich wieder am Start und zu allem ersten Mal, Christian, wünschen wir natürlich allen, die zuhören, ein gutes neues Jahr.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind weiterhin auf Sendung, auch in 2026. Wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Rutsch und sind gut gestartet. Wir wollen natürlich auch in 2026 unsere Hörerinnen und Hörer über alles Mögliche informieren, auch wenn es um Aktualität geht oder um Updates geht. Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns heute mit Themen an Sie wenden.
Genau, jetzt mal wirklich eben, wir haben viele Themen grundlegend mal aufgebaut, aber jetzt gibt's tatsächlich auch mal Anlass eben eine Aktualisierung mal auf die Tagesordnung zu bringen, denn beim Thema Geldwäsche und Geldwäscheprävention, dort ändert sich rechtlich das ein oder andere in naher Zukunft. Christian, was hat sich da die Europäische Union ausgedacht? Oder zunächst mal, wo oder in welchem Zeitrahmen reden wir von Aktualisierungen?
Ja, also als erstes, Daniel, müssen wir festhalten, bislang war das Geldwäscherecht ein nationales Recht, ein Recht, das die Bundesrepublik Deutschland betraf, weil es eben ein deutsches Gesetz ist, was auch weiterhin gilt. Es wird aber so sein, dass ab dem 10.07.2027 das Thema Geldwäscheprävention auf die EU übergeht. Das heißt, wir werden dort mit einer zentralen Geldwäscheregulatorik Vorlieb nehmen müssen, die dann auf die Nationalstaaten ausstrahlt. Heißt im Klartext, Deutschland wird ab diesem Zeitrahmen gezwungen werden, sein Geldwäschegesetz an die ihn dann in Europa geltenden Regelungen anzupassen. Auf dem Weg sind wir schon. Es gibt sehr viele Überschneidungen, Harmonisierungen schon im europäischen und im deutschen Geldwäscherecht, aber eben noch nicht ganz. Und das, was da noch kommt, auf das wollen wir eingehen. Und die Thematik ist, die EU hat am 31.05.24 beschlossen, dass also diese ganze Geldwäschethematik von Deutschland rausgelöst werden soll und im Sinne der Harmonisierung des EU-Währungs- und Wirtschaftsraumes auf die EU übertragen werden soll. Und das hat sie in drei Schritten gemacht. Es gibt verschiedene Verordnungen, zwei Stück. Das eine ist die Verordnung 2024-1620.
Es gibt drei Verordnungen, zwei Stück?
Ja, drei Gesetzesgrundlagen, zwei Verordnungen, eine Richtlinie.
So, jetzt ja. Nicht, dass wir irgendwen hier zahlenmäßig verwirren. Nach dem Motto von uns vier sind wir drei die zwei Einzigsten.
Ja, ich kann nur auf drei zählen. Eins, zwei, drei. Ne? Also, es gibt zwei Verordnungen. Eine Verordnung, die Verordnung 2024-1620 vom 31.05.2024, die als Verordnungsermächtigung für die supranationale Aufsichtsbehörde in der EU gilt. Das bedeutet, das ist dann eine Mutterbehörde, die quasi die nationalen Aufsichtsbehörden, das kennen wir, das haben wir in unserer Folge Geldwäsche schon dargelegt, das ist für die Banken die BaFin, für alle anderen die FIU, Financial Intelligence Unit, eine Unterbehörde der Polizeibehörde Zoll.
Da können wir auch gut verweisen auf unsere beiden Folgen zum Thema Geldwäsche, unsere 43 und 44. Also wenn Sie da ein bisschen hochscrollen, finden Sie da so die wesentlichen Grundlagen zum Thema Geldwäsche. Also da nochmal auch reinzuhören, da auch mal uns ausführlicher noch mit eben das gerade das Thema FIU und sowas schon erklärt haben, dann auch nochmal.
Ja, dann haben wir die zweite Verordnung, auch vom 31.05.2024, Nummer 2024-1624. Das ist letztendlich der Anwenderkreis, also der Betroffenenkreis. Das, was bislang im Geldwäschegesetz in Paragraph 2 geregelt ist, wird dann auf die EU übertragen. Wer ist dann von den neuen Geldwäscheregeln tangiert? Da gehen wir nachher drauf ein. Und wie gilt das für die Betroffenen? Was müssen sie umsetzen? Und das letzte ist die AMLA-Richtlinie, das ist quasi etwas, was in nationales Recht umzusetzen ist. Das ist der Inhalt. Das ist die Richtlinie 2024-1640, ebenfalls vom 31.05.24. Und genau da drin spielt die Musik, weil das definiert, was letztendlich als Geldwäsche gesehen wird, wie man sich darauf vorbereiten muss, was man als Unternehmen umzusetzen hat und so weiter. Nochmals, es wird am 10.07.27 in Kraft treten.
Genau, also jetzt seit den Richtlinien hat man ein bisschen auch gucken müssen, wie entwickelt sich das Ganze. Aber jetzt weiß man im Grunde, es läuft jetzt darauf raus, dass es genau so kommen wird, wenn nicht noch irgendwie eklatante Dinge passieren. Aber eben wird es dann damit auch Zeit, dass man sich eben gerade, wenn man eben hier potenziell zu den Betroffenen gehört, dass man sich da auch mal gedanklich damit auseinandersetzen sollte, was kommt da eigentlich auf mich als Unternehmen, Geschäftsführung dann eben zu.
Ganz wichtig an der Stelle ist, wir haben uns damit intensiv beschäftigt, sind auch auf die Aufsichtsbehörden zugegangen und haben mal nachgefragt, welche Karenzzeit es geben wird. Und die Antwort war, sie hatten von Mai 24 Zeit bis in Juli 27. Es wird keine Karenzzeit geben. Also das Thema Aufsicht nach Augenmaß, wenn das scharf geschaltet ist, ja, dann geben wir noch mal ein Jahr zu und dann geht's los, ist nicht. Die Aufsichtsbehörden werden ab August 27, so die Aussage der Behörden, kontrollieren.
Gut, und dann ist ja als nächstes die Frage eben jetzt im Unterschied zu dem, was Stand jetzt eben ja nach unserem deutschen Geldwäschegesetz gilt. Was ändert sich jetzt konkret für die Unternehmen?
Also wir haben eigentlich drei konkrete Änderungen. Ansonsten ist der Betroffenenkreis der Verpflichteten vergleichbar. Das eine ist, der normale Güterhändler ist so direkt nicht mehr angesprochen. Güterhändler ist bislang jemand, der Güter an- und verkauft. Der hatte ja nach der heutigen Rechtsprechung und auch nach der heutigen Gesetzeslage zumindest die vereinfachten Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn Transaktionen von über 10.000 Euro getätigt werden. Das steht da so verklausuliert immer noch drin. Es ist aber im Sinne des Betroffenenkreises nicht mehr explizit aufgeführt. Das zweite ist, wir haben eine Erweiterung der Betroffenen. Immer dann, wenn es um verschachtelte Unternehmen geht. Und ganz besonders dann, wenn es um eine nicht finanziell gemischte Holdinggesellschaft geht. Ja, jetzt müssen wir das erklären. Was ist das?
Fragen, was ist das jetzt? Das klingt wie ein sehr schöner Begriff, nicht finanzielle gemischte Holdinggesellschaft.
Also nicht finanziell ist klar, es ist keine Finanzholding. Eine Finanzholding ist ein Unternehmen, das nur Geld hat und damit Anteile an anderen Unternehmen hält und sonst nicht produktiv ist. Das ist eine Finanzholding. Gemischt bedeutet, nicht finanziell gemischt, ich bin als Unternehmen selbst am Markt tätig. Ich produziere, ich setze ab, ich vertreibe, ich handle und ich habe zusätzlich Beteiligungen anderer Unternehmen, die ebenfalls produktiv tätig sind. Und da gibt es einen Gewinnabführungsvertrag, einen Beherrschungsvertrag. Sie dürfen sich das vorstellen, wie Sie auch wollen. Ich habe Einfluss auf dieses Unternehmen und kann quasi gewisserweise den Unternehmenskontext bestimmen.
Also dieser Einfluss ist dabei der entscheidende Punkt.
Ganz
also
genau.
Ich bin nicht irgendwo, dass ich einfach hier ein paar Aktien von irgendjemand gekauft habe, sondern wirklich, es geht hier drum, ich bin hier irgendwo in die Geschäftsführung, Strategie, irgendwo mit in Entscheidungsfindungen irgendwo mit eingebunden in irgendeiner Art und Weise.
Ja, wir kennen das ja im Aktienrecht. Wenn ich zumindest mal Sperrminorität habe, 25%, darf ich einen Aufsichtsrat entsenden. Bei 50% und einer Aktie gehört mir der Laden, dann kann ich konsolidieren und kann dementsprechend in die Bilanz, also in mein Unternehmen, das Unternehmen aufnehmen. Soweit wollen wir gar nicht gehen. Es geht hier ja auch um GmbHs mit Geschäftsanteilen und dergleichen.
Ja.
Also es ist praktisch so, diese nicht finanziell gemischte Holdinggesellschaft ist ein Unternehmen, das an einem anderen, auch am Markt auftretenden Wirtschaftsunternehmen beteiligt ist und diese Beteiligung maßgeblich ist. So.
Und damit also die jetzt künftig eben auch hier sich um das Thema Geldwäsche da zu kümmern haben.
So ist es. Die sind explizit vom Gesetzgeber, Europa-Gesetzgeber, vom europäischen Regulator angesprochen worden. Und jetzt gucken wir mal, was können wir ein Beispiel machen? Nicht finanziell gemischte Holdinggesellschaft. Betrachten wir mal einen Energieversorger als Stadtwerk. Ein Stadtwerk in Form einer GmbH hat zum Beispiel eine Beteiligung. In dieser Beteiligung ist die Abfallwirtschaftsgesellschaft ausgegliedert unter dem Dach der Stadtwerke. Es ist ja oftmals so, dass wir das kennen, Schwimmbäder in einer eigenen GmbH, Sportstätten in einer eigenen GmbH.
Der ÖPNV,
ÖPNV in der Stadt, genau. Und das ist unter einem Dach zusammengefasst und voilà, wir haben eine nicht finanziell gemischte Holdinggesellschaft. Wenn Gewinnabführungsvertrag und Konsolidierung besteht, was in den allermeisten Fällen der Fall ist. So, wichtig, es muss die GmbH sein. Ist es keine GmbH? Es geht um Kapitalgesellschaften. Keine Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Wenn ja, habe ich das, dann muss ich ein Geldwäschemanagementsystem einführen. Und zwar mit allen Schikanen. Habe ich das nicht, kommt die nächste Frage. Handle ich denn regelmäßig hauptberuflich mit hochwertigen Gütern?
Ja, da ist jetzt die nächste Frage, was sind hochwertige Güter?
Da gibt es tatsächlich im Gesetz keine Auslegung dazu. Also das kennen wir ja aus der Vergangenheit heraus. Am Ende werden das wieder Gerichte definieren müssen über den Justizprozess. Das ist leider so, dass hier auch die EU ziemlich schlampig arbeitet. Aber wir wissen, hochwertige Güter sind allenmal Edelmetalle und Edelsteine, auch Antiquarien, die wertvoll sind, Schmuckuhren, Kunstgegenstände.
Gut, kann man sagen, ist etwas Exotischeres, aber wenn man irgendwie an wertvolle, sonstige langlebige Güter denkt, also Autos, Schiffe, Flugzeuge, auch Immobilien sind ja eben auf jeden Fall etwas Hochwertiges.
Absolut, wobei der Immobilienmakler bereits als Verpflichteter auch schon heute im GWG steht und auch zukünftig in der AMLA-Richtlinie steht. Also das ist nach wie vor drin. Aber ja, bei den Kraftfahrzeugen scheiden sich die Geister. Da ist es so, dass die Auslegung im Moment sagt, was ist denn ein hochwertiges Kraftfahrzeug? Also der 10 Jahre alte Dacia mit 300.000, ist das noch ein hochwertiges Gut? Und da habe ich dann mal im Internet einige Auslegungen mir angeschaut und dort heißt es immer, in dem Moment, wo es ein Wirtschaftsgut für den alltäglichen Gebrauch ist, ist es kein hochwertiges Gut. Aber in dem Moment, wo es ein Wirtschaftsgut ist, das nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht ist, ist es ein hochwertiges Gut. So, und jetzt wird's natürlich extrem schwierig in der Definition. Also, der Oldtimer, der nur am Sonntag rauskommt, der ist mit Sicherheit, wenn eine gewisse Größenschwelle überschritten wird, wir kennen auch im neuen Recht die Größenschwelle 10.000 Euro, ja, also gehen wir mal davon aus, wir hangeln uns da auch weiterhin an diesen 10.000 Euro entlang.
Das wäre mal so eine Richtgröße, wo ich jetzt auch gefragt hätte, wo fängt denn das an, weil hier regelmäßig oder im Alltag, das ist ja auch wieder sehr schwammig,
ja.
Aber mit so diesen 10.000, natürlich vom Hintergrund kann man wieder sagen, warum eben, aber weil eben genau solche hochwertigen Güter bieten sich natürlich an, um darüber sozusagen Geld zu waschen, indem ich, wie wir ja in den Folgen erklärt haben, wie das dann eben Geldwäsche abläuft und natürlich hochwertige Güter zu kaufen mit illegalem Geld und die dann irgendwo weiter zu verkaufen oder nach einer Zeit, die man gesammelt hat, dann weiter zu verkaufen, vielleicht sogar mit Wertsteigerung, wenn man bei irgendwelchen Edelmetallen sind, möglicherweise, bietet sich ja geradezu an.
Natürlich, vor allem brauche ich Güter, die wo ich relativ schnell größere Summen Geld loswerde. Probieren Sie das mal mit Big Mac. Das funktioniert so nicht richtig.
Ja, und eben genau da die entsprechenden Händler, klar, wenn da eben jemand kommt mit einem Köfferchen Geld, ja, und ich will hier die Luxusuhr, ich will hier das Boot, ich will hier den edlen Perserteppich oder die antike Uhr, dann wird das natürlich eben gleich mal geldwäschetechnisch interessant. Oder die Frage, die natürlich aufkommt, wo kommt das Geld dann her?
Ich habe tatsächlich auch noch mal von der BaFin und der FIO eine Auslegung bekommen. Das geht in Richtung Autohäuser. Und dort hat man mir gesagt, tatsächlich ist es so, ein Autohaus muss mindestens dann ein Geldwäschemanagement vorhalten. Und jetzt kommt's, das ist furchtbar kryptisch, wenn es die Möglichkeit hat, Fahrzeuge zu verkaufen, die einen Wert von mehr wie 257.000 Euro haben. Wo die Zahl herkommt, weiß ich nicht, Aussagebehörde.
Aber hätte mich jetzt auch interessiert.
Ja, nee, das kann ich leider nicht sagen, weil das wurde mir seitens der Behörde so gesagt. Und das Thema ist nicht, dass ich das Fahrzeug wirklich verkaufen muss, sondern ich muss die Möglichkeit haben, es zu verkaufen. So, und jetzt sind wir bei Luxusfahrzeugherstellern. Also Es gibt aus den deutschen Premium-Segmenten einige Fahrzeuge, die mir einfallen, die in diesen Bereich reinfallen. Aber wo wir auf jeden Fall dabei sind, sind wir bei italienischen Sportwagen.
Italienische Sportwagen oder auch irgendwelche Luxuslimousinen und gut, im Grunde die Möglichkeit, es zu verkaufen.
Nun ja.
Habe ich die nicht eigentlich immer?
Doch, und genau darum geht's ja. Aber das wird sich auch in einem Nachgang, also nochmal, es geht um die Möglichkeit, genau, nicht um das Tatsächliche.
Das ist der Punkt, weil ich könnte ja auch als Autohaus, wenn ich jetzt irgendwo Dacia verkaufe, also nichts Negatives über Dacia, aber Dacia führt eben in der Modellpalette keine Autos über 257.000 Euro. Trotzdem könnte ich ja theoretisch als Autohaus könnte irgendjemand kommen und sagen, hier, mein Rolls-Royce, den will ich jetzt verkaufen und dann steht er bei mir auf dem Hof und kostet entsprechend Geld.
Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich.
Aber möglich, ja. Die Möglichkeit besteht. Ja. Also insofern wäre auch dieses Autohaus dann dabei, dass sie entsprechend das Thema Geldwäsche berücksichtigen müssten.
Also Entwarnung, liebe Dacia-Händler, liebe Renault-Händler, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, das trifft euch nicht. Also es geht wirklich darum, dass es um höchstwertige Fahrzeuge, die quasi Luxusfahrzeugsegment sind, also wir sind S-Klasse Plus, Bentley, Rolls, das sind so die Gegenstände, die dann dort über den Thekentisch gehen und da tangiert sind.
Das heißt, ich muss als solches Autos eben nur ausschließen, dass ich sage, so was verkaufe ich niemals, so ist es. Bin ich da raus aus der Nummer.
So ist es.
Das ist wichtig.
Und ausschließen kann ich es, wenn ich in die Vergangenheit schaue und in der Vergangenheit gesagt habe, die letzten 20 Jahre habe ich das aber nicht gemacht. Dann kann ich jetzt extrapolieren und sagen, ja, aus der Vergangenheit heraus habe ich es nicht gemacht und zukünftig werde ich es auch nicht machen.
Werde ich es nicht oder wir haben das de facto im Rahmen unseres Geschäftsmodells ausgeschlossen. Sowas verkaufen wir nicht.
Also, sind Sie ein Händler mit hochwertigen Gütern? Wir haben jetzt definiert, was hochwertige Güter sind. Brauchen Sie ein vollumfängliches Geldwäschemanagement? Nein, sind Sie nicht? Dann fragen wir weiter. Sind Sie im Unternehmen seitens der Geschäftsführung, seitens den Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, Überwachungsorganen, seitens der Mitarbeiter oder seitens der Kunden mit PEPs tangiert?
Kunden eben, ganz Knackpunkt, PEPs, eben politisch exponierte Personen. Das haben wir auch schon mal angesprochen eben in unseren Geldwäschefolgen. Aber das Thema ändert sich jetzt eben in dieser Definition. Wer gilt denn als politisch exponierte Person? Weil bisher war das ja so, dass das vor allem eben für sehr hochrangige politische Funktionen gegolten hat. Irgendwelche Top-Funktionen von Bundesbehörden oder Abgeordnete auf Europaebene, auf Bundestagsebene, Minister entsprechend, ministeriale Ebenen, also die wirklich weit hoch angesiedelt werden. Aber das ändert sich jetzt eben mit der Neuordnung hier auf europäischer Ebene. Das kommt nämlich deutlich runter.
Ja, das wird nach unten aufgebohrt. Wichtig ist als erstes, wenn eine politisch exponierte Person definiert wird, dann sind das heute Personen, die zum Beispiel ein politisches Amt begleiten. Und zwar egal auf welcher Ebene. Ein politisches Amt kann ein Kreisamt sein, also Kreistag, Landtag. Es kann aber auch ein Bürgermeister sein, der ein politisches Amt hat. Achtung, wenn diese Person in regionalen oder lokalen Exekutiv- oder Gesetzgebungsorganen sitzen. Das ist zum Beispiel bei einem Landtagsabgeordneten, Kreistagsabgeordneten. Das ist aber auch bei einem Bürgermeister der Fall. Und der Wahlkreis mindestens 50.000 Einwohner beinhaltet. Nicht Wähler, sondern Einwohner. Da zählt der Senior genauso dazu wie das Kleinstkind und Säugling.
Aber das ist auch wichtig, weil danach richten sich auch eben in bestimmten Gemeindegrößen, ist ja nicht die Wähler, sondern eben die Einwohner, eben auch wie eben Städte klassifiziert werden in Kleinstadt, Großstadt und so weiter. Und auch die Klassifizierung oder die Abstufung der Bürgermeister, so ab wann bin ich Oberbürgermeister eben einer Stadt. Deswegen die 50.000 Einwohner. Grenze. Also wenn ich jetzt irgendwo im kleinen 4.000-Seelen-Ort Bürgermeister bin, da bin ich nicht dabei.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Stadt Stuttgart angucken mit, was hat die, 600.000 Einwohner so rum, ne?
Roundabout, bisschen mehr.
Da könnte es ja einen Stadtrat geben. So ein Stadtrat ist jetzt so ein regionales oder lokales Exekutiv- oder Gesetzgebungsorgan. In dem Fall Gesetzgebungsorgan. Es begleitet ja im Prinzip die Gesetzgebung der Stadt, so ein Stadtrat. Das wäre jetzt ein PEP.
Und dann habe ich jetzt eben schon mal die Thematik, wenn der jetzt in meinem Kundenkreis ist.
Ja, als erstes muss ich mal überhaupt wissen, dass das ein PEP ist. Das ist ja mal das Erste. Ich muss ihn als solches identifizieren können. Das heißt, die Unternehmen müssen einen Prozess aufsetzen, um entdecken, identifizieren zu können, habe ich es mit einem PEP zu tun oder nicht. Und dafür muss ich wissen, was ist denn dann ein PEP? Und zweitens, ab wann ist dieser PEP ein PEP? Und das muss irgendwo unternehmensintern geregelt werden. Das heißt also, das ist aus der praktischen Anwendung eine ziemliche Hürde und eine ziemliche Herausforderung für die Unternehmen, ihren Kundenstamm zu screenen und vor allem für das Onboarding neuer Kunden, das letztendlich darzulegen, wie man sicherstellt, dass man PEPs von Nicht-PEPs trennt.
Ja, und natürlich, es könnte auch noch der Fall sein, auch noch wichtig, dass eben wir im Unternehmen selber PEP sind, du hast ja schon gesagt, der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat, die Mitglieder von diversen Gremien, Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichtsgremien können da eben auch drunter fallen.
Ja, und zwar genau dann, also zum Beispiel ein Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft oder ein Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft, wenn dieses Unternehmen zwei der nachfolgenden drei Merkmale erfüllt und gleichzeitig unter der Kontrolle einer regionalen oder lokalen Behörde steht.
Also da sind wir bei unseren ganzen kommunalen Unternehmen oder Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft. Also auch wieder die Stadtwerke, vorher nicht von ungefähr als Beispiel angesprochen.
Ja, die meisten Stadtwerke unterstehen in der Regel dem Bürgermeister, der auch im Aufsichtsrat sitzt. Und nochmal, zwei der drei nachfolgenden Kriterien müssen erfüllt sein. Das ist nachzulesen in der Richtlinie EU 2013/34 in Artikel 3 Absatz 3. Das Unternehmen braucht eine Bilanzsumme von mehr wie 4 Millionen Euro. Da sind wir bei vielen Unternehmen dabei. Das Unternehmen braucht im Jahr Nettoumsatzerlöse von mehr als 8 Millionen Euro. Auch da sind wir bei vielen Unternehmen dabei. Und das dritte von diesen zwei, die wir brauchen, ja, das dritte, mehr wie 49 Mitarbeitende über das Unternehmensjahr hinweg, wobei hier auch Leiharbeitskräfte mit hinzuzuzählen sind. Und da sind wir auch bei ganz vielen dabei. Haben Sie zwei der drei erreicht, dann haben Sie den goldenen Löffel gewonnen und sind ab demnach verpflichtet, wenn Sie unter der Aufsicht einer lokalen Behörde stehen, ein Geldwäschemanagement einzuführen.
Ja, und damit haben wir dann auch zu tun, dass wir hier jetzt schauen müssen, wie gehen wir dann damit um. Weil bei PEPs muss ich kein vollumfängliches Geldwäschemanagement zwingend haben.
Ich muss nur die notwendigen Sorgfaltspflichten habe ich zu erfüllen oder nachzuweisen, die auf die PEPs entfallen. Aber nochmal, als Grundlage, wie kann ich denn differenzieren zwischen PEP und Nicht-PEP? Also ich brauche den Prozess, um das zu ermitteln.
Ja.
Und dann müssen diese Sorgfaltspflichten nur auf die PEPs angewendet werden, auf keine anderen sonst. Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht, dass man jetzt denkt, hoppla, jetzt habe ich hier einen PEP und jetzt habe ich den ganzen Floats dort irgendwie am Hals. Nein, tatsächlich, wenn ich den einen PEP habe, dann muss ich auch nur für diesen einen PEP eben hier entsprechend screenen, aber eben nicht, dann wird das automatisch auch meine ganzen anderen Kunden dann darunter fallen.
Also wenn du mich fragst, Daniel, wird es in der Praxis anders laufen? Die Unternehmen werden einen Prozess etablieren, um PEPs zu sichten und werden dann sagen, mit dir machen wir kein Geschäft. Das befürchte das ist, ich zu großen Teilen.
Das ist also die Folge dann daraus, dass man guckt, jetzt haben wir hier jemanden, sagen, nee, dich will ich aber nicht mehr haben.
Ja, liebe Politikerinnen und Politiker, liebe, liebe Kreistäge, liebe Landtäge, liebe Stadträte, machen Sie sich darauf gefasst, dass die Unternehmen in irgendeiner Art und Weise auf Sie zukommen werden und sagen werden, ja, Moment mal, irgendwie, da haben wir erhöhte Sorgfaltspflichten, das kostet jetzt für Sie aber mehr. Wie auch immer, die Konsequenzen werden daraus sein, dass es irgendwo Belastungen geben wird.
Also aber eben nochmal, um drauf zu kommen, weil wir haben über vereinfachte und verstärkte und normale Sorgfaltspflichten ja schon mal gesprochen, aber jetzt nochmal ganz konkret zu wiederholen, jetzt, wenn wir hier beim PEP sind, was für Sorgfaltspflichten muss ich dann erfüllen?
Die verstärkten Sorgfaltspflichten muss beim PEP erfüllt werden und für alle anderen, wenn ich tangiert bin. Das heißt, ich muss also identifizieren, legitimieren, ich muss die Geschäftsbeziehung engmaschig überwachen, also mindestens im Rahmen der Risikoanalyse einmal im Jahr, eher häufiger. Und bei Auffälligkeiten, ich muss schauen, wie lange ist der PEP ein PEP, denn nach circa einem Jahr und Aufgabe der Tätigkeit, die ihn zu einem PEP qualifiziert, ist er noch ein Jahr länger als PEP zu qualifizieren und auch die Sorgfaltspflichten nachzuhalten und erst dann fällt er wieder raus. Das heißt, das ist schon mal diesen Prozess, den ich habe. Ich muss die Dokumente vorhalten. Das bedeutet, ich muss regelmäßig ein Abbild ziehen von einem deutschen amtlich gültigen Lichtbildausweis. Das reicht nicht mehr wie im alten Recht. Übrigens so nach dem Motto einmal, ich habe da einen Ausweis, 10 Jahre später, egal, auch wenn er abgelaufen ist. Nein, nein, der muss jährlich eingefordert werden. Also das sind dann schon bürokratische, ja, ich will schon fast sagen, bürokratische Aufwendungen, die man hätte einfacher gestalten können. Aber nun ja, wir sind ja nicht gesetzgebungsorientiert unterwegs. Also wir haben leider keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Wir können immer nur darüber berichten, was die hohen Herren und Damen in Brüssel und Berlin alles so vom Zaun lassen, ne?
Ja, genau. Wir müssen halt gucken, wie gehen wir damit um. Jetzt so für die Praxis wäre das wahrscheinlich eben dann, wenn ich irgendeine Kundenbeziehung im Kundenfall natürlich das Thema, dass ich dann irgendwo abfrage, eben bist du PEP? Ja, nein. Und wenn ja, dann bitte mir folgende Dinge nachzureichen. Oder eben, wie du schon beschrieben hast, du bist PEP, ja, tut mir leid, dann können wir mit Ihnen leider keine Geschäfte machen.
In der Gesetzgebungsnorm steht drin, die Überprüfung hat vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung zu erfolgen, also nicht erst danach.
Ja.
Das ist natürlich auch noch eine Hürde, denn tatsächlich müsste ich quasi ein sogenanntes Interessentengespräch einführen, wo ich sage, ja, der Kunde interessiert sich bei mir, Kunde zu werden und jetzt prüfe ich das ab. Das ist wie klassisches Vorgehen wie im Wertpapiergeschäft bei der Bank. Ein Interessentengespräch, ja, der spricht erstmal darüber, der schließt ja noch gar nicht ab. Genauso geht es jetzt hier auch vor. Ich halte das für völlig überzogen, total bescheuert, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es tut mir leid, es ist nun mal so.
Einfach realitätsfremd.
Ja, total.
Wie gesagt, gut ist eben diese Grenze, also die wir haben eben jetzt, wenn es um die Personen geht, die Wahlkreise, mindestens 50.000 Einwohner.
Ja, das also, macht schon ein bisschen
dass,
einfacher.
Dass eben jetzt ich nicht, wenn ich hier vor Ort als Mittelständler im Ort mit meinem 5.000 Einwohner, mit meinem Gemeinderat und mit meinem, die sind nicht dabei.
Nein.
Aber ja, sobald es eben dann auf höhere Ebenen geht und reicht ja schon der Kreistag, weil so ein Landkreis hat definitiv mehr wie 50.000 Einwohner.
Also bei uns hier in Süddeutschland in der Regel schon. Es mag vielleicht in Nordostdeutschland Landkreise geben.
Auch da.
Weiß ich nicht. Also
das ist vom Zuschnitt ja schon so
nehme
gemacht,
ich auch
weil
an.
Wahlkreise, Zuschnitt macht man ja auch so politisch, dass sie ungefähr ähnlich
ja,
groß
gleich
sind.
Ausgestaltet sind.
Und dann ist halt der Wahlkreis größer. Aber das wird dann eben da natürlich zum Problem, dann, wenn ich mit diesen Personen dann zu tun habe.
An der Stelle können wir Ihnen mit gutem Gewissen anbieten, wenn Sie Sorge haben, Sie könnten betroffen sein, wenden Sie sich an uns. Wir klären gerne in einem Teams-Call, in einem Telefonat, sind Sie betroffen oder nicht. Wir haben die ganzen regulatorischen Unterlagen studiert, sind durch, helfen Ihnen auch gerne über den Zebrastreifen drüber. Und wenn Sie dann in der Notwendigkeit sein sollten, ein Geldwäschemanagementsystem einzurichten, begleiten wir Sie auch diesbezüglich herzlich gerne.
Genau, die Betroffenheitsanalyse, das machen wir auch wirklich unverbindlich.
Kostenlos.
Kostenlos. So, also da lassen Sie auf gar nichts dann erstmal ein, sondern einfach zu gucken, dass wir mit Ihnen prüfen, was Gesellschaftsstruktur, womit handeln, wie Sie oder was ist eben Ihr Geschäftsmodell und eben Sie selbst eben, sind Sie selber PEP oder haben Sie mit PEPs zu tun? Also dann klären wir das gemeinsam und inwieweit brauchen Sie dann eben Themen der Geldwäsche im Unternehmen oder Geldwäschemanagement im Unternehmen dann einzuführen.
Ja, und da wissen wir natürlich aus der Vergangenheit heraus, das haben wir ja nicht nur einmal oder zweimal gemacht, das ist bei uns ja auch ein Brot- und Buttergeschäft, das Thema Geldwäsche. Wir wissen aus der Erfahrung heraus, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir können relativ schlanke Lösungen anbieten, wir können relativ einfache Vorgehensweisen, die auch wirklich noch verständlich sind für die Mitarbeiter, einführen. Und am Ende ist das alles halb so wild, wie es sich anhört, denn das haben wir auch schon für Betroffene kleinerer Berufsgruppen wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte gemacht, die dann durchaus mit Kanzleigrößen von 8 bis 10 Personen dahergekommen sind. Und das macht dann im Jahr mit 3 oder 4 Stunden ein Mitarbeiter nebenher. Das geht.
Also tatsächlich. Und man hat eben ja schon mal im Kundenstamm nicht irgendwie hunderte von politisch exponierten Personen dann eben drin. Und deswegen, also auch hier mit den Fällen dann umzugehen, das kriegen wir gelöst. Wichtig aber eben, wie gesagt, mal drauf zu gucken, so im ersten Schritt, inwieweit sind wir betroffen oder nicht. Das ist erstmal wichtig abzuklären, nicht, dass einem hier irgendwas durch die Lappen geht oder man hier dann sozusagen von der Betroffenheit überrascht wird. Und eben Mitte 2027 eben ist der Stichtag, ist jetzt noch vermeintlich viel Zeit, aber eben wenn ich hinterher tatsächlich irgendetwas aufbauen muss, einführen muss, das Zeit geht dann schnell rum und deswegen mal frühzeitig einfach zu überlegen, das ist einfach unsere Empfehlung, unser Rat, unser Vorschlag an Sie, unser Angebot an Sie, einfach mal frühzeitig drauf zu gucken, haben wir da ein Thema oder nicht. Wenn nicht, kann man gleich einen Haken dran machen und sich gleich wieder gedanklich mit anderen Themen beschäftigen.
So ist es.
Das, glaube ich, soll es soweit auch mal gewesen sein. Hoffen Ihnen da ein bisschen da auf der Aktualisierungsspur da weiterhelfen zu können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie dann in 2 Wochen wieder dabei sind und wir dann thementechnisch dann auch wieder weitere Ausflüge durch die Compliance-Welt machen.
Ja, Ausflüge ist gut. Tatsächlich ist es für diese Folge mal gut mit Geldwäsche, reicht jetzt auch, soll es auch gewesen sein. Wir hoffen, Sie kommen gut, ungeschoren und gesund durch den Januar und verabschieden uns diesbezüglich und bleiben Sie dran, bleiben Sie neugierig. Immer wenn es am Donnerstag heißt Compliance-Check-Tag, erwarten Sie weitere spannende Themen, weitere spannende Folgen ins Jahr 26 hinein und wir begleiten Sie natürlich auch mit anderen Dingen, die es zu aktualisieren gilt.
Genau, einfach da eben auch reinschauen bei uns, compliance-check.eu, und bei allen Fragen und Themen gerne melden. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.